Liebe Gemeinde, wir stehen in einer Reihe von vier Gottesdiensten zu den vier Evangelisten. In dieser Reihe kommen wir heute zum dritten Evangelium, zum Lukas. Schon vorher haben wir die beiden ersten kennengelernt, den Matthäus, sein Bild. Am Matthäus ist der Mensch. Er fängt seinen Bericht an mit der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Dann sind wir zum Markus gekommen. Der Markus ist das kürzeste Evangelium, vielleicht auch das älteste von allen vier. Sein Zeichen kennen alle, die schon mal Venedig besucht haben und auf dem Markusplatz gestanden sind. Dort auf der Säule sieht man ihn, den Loi. Der Loi steht für den Starke, Jesus Christus, der Löwe, der in der Wüste ruft, der in der Wüste brüllt. Er ist der Sieger über die Macht der Finsternis. Und jetzt kommen wir zum dritten Evangelium. Der dritte Evangelist, der Lukas, sein Zeichen ist der Stier. Der Stier, aber nicht etwa der, der an der Wall Street für die Aktien aussteht. Nein, es geht um ganz einen anderen Stier. Es ist der Stier, der als kostbares Opfertier gegolten hat. Ein Stier ist im Tempel zur rituellen Reinigung von Menschen und vom ganzen Volk geopfert worden, als Sühnopfer. Das Lukas-Evangelium fängt an mit einem Priester, Zacharias und seiner Frau. Der Priester hat seinen Dienst im Tempel von Jerusalem versehen und er ist der Vater vom Vorläufer von Jesus geworden, vom Johannes dem Täufer. Der priesterliche Dienst von der ständig wiederkehrenden Opfer, die für das Volk und für die einzelnen Menschen haben müssen dargebracht werden, den haben Christen abgeschafft, weil sie gesagt haben, Jesus hat sich selber geopfert. Für alle Menschen, für alle Zeit, ein für alle Mal. Darum braucht es die Opfer vom Tempel nicht mehr. Die ganze Welt ist Gottes Tempel. Und jeder, der an Jesus Christus glaubt, hat Vergebung von seinen Sünden, wenn er an ihn glaubt und in seiner Nachfolge steht. Jesus hat mit seinem eigenen Blut, mit seinem eigenen Leben für uns alle gezahlt. Der Lukas ist ein interessanter Evangelist. Er schreibt gerade am Anfang von seinem Evangelium, dass er sich als Historiker versteht. Er hat eigene Recherchen gemacht, gehört also nicht zu den Augenzeugen, sondern hat später sein Evangelium verfasst, nach dem Bericht, den er zusammengetragen hat. Er ist auch ein besonders interessanter Evangelist, weil er sich für soziale Fragen interessiert. Er ist an den Menschen interessiert, die am Rand der Gesellschaft sind. An den Frauen, an den Kindern, an den Kranken, an Armen, aber auch an denen, die sozial geächtet waren, wie zum Beispiel Zöllner oder Prostituierte. Sie alle gehören zu denen, wo Jesus sich besonders zugewendet hat. Der Lukas hat auch eine Fortsetzung von seinem Evangelium geschrieben, die Apostelgeschichte. Was Jesus also in die Welt getragen hat, das hat nachher weitergewirkt und Kreis gezogen. Hören wir also einen ersten Text aus seinem Evangelium.
Ich lese uns aus Lukas, Kapitel 18, Verse 15 bis 17. Einige Leute wollten auch ihre kleinen Kinder zu Jesus bringen, damit er sie berühre. Als die Jünger es sahen, fuhren sie die Leute an und wollten sie wegschicken. Doch Jesus rief die Kinder zu sich und sagte, lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht, denn für Menschen wie sie steht Gottes neue Welt offen. Ich versichere euch, wer sich Gottes neue Welt nicht schenken lässt wie ein Kind, wird niemals hineinkommen.
Für wen ist eigentlich der christliche Glaube? Wie viel Naivität steckt im Glauben an Gott? Naiv sein, das hat in unserem Sprachgebrauch einen abfälligen Charakter, vor allem wenn es um erwachsene Menschen geht. Wer naiv ist, hat nicht so ganz begriffen, wie eigentlich die Welt funktioniert. Er ist im kindlichen Stand geblieben und kann nicht wirklich wahrhaben, wie die Realität ist. Wer in den Himmel aufschaut und beim Anblick der Sterne der Überzeugung ist, dass dort oben die Seelen von ihren Verstorbenen leuchtet, mag sich mit solchen Vorstellungen trösten, aber er oder sie hat vielleicht noch nie durch ein modernes Teleskop durchgeschaut. Dort würde man feststellen, dass es sich nicht um Seelen handelt, sondern um Himmelskörper, um Sonne in unserer Galaxie. Poesie darf das anders sehen. Aber die Wissenschaft hat den Anspruch, uns die Welt zu erklären, so wie sie ist. Und jetzt, wie steht es denn eigentlich mit dem Glauben an Gott? Ist jemand naiv, der heute noch glaubt? Ist der christliche Glaube etwas für kindlich Zurückbleibende? Wer naiv ist, der braucht Aufklärung. Man kann jemand aber auch in seinem Glauben einfach lassen und nicht so ganz für voll nehmen. Der Mann an meiner Seite heisst Kelly Cibale. Ich hatte das Privileg, ihn kennenzulernen. Er gehört zu den einflussreichsten Biochemikern auf der Welt. Das Magazin Fortune zählt ihn zu den 50 einflussreichsten Führern weltweit. Und nicht einfach nur in der Wissenschaftswelt. Als Professor leitet er in Kapstadt ein grosses Forschungsinstitut und hat sich einen Namen gemacht mit zielgerichteten Inhibitoren, die er untersucht. Er entwickelt also eine Grundlage für ganz neue Medikamente, die Millionen von Menschen zu gut kommen. Der Kelly Cibale ist bekennender Christ. In der Natur erkennt er einen grossen, einen wunderbaren Schöpfungsplan. Christen sind weder dumm noch ungebildet. Nur verschliessen sie die Augen vor der Realität. Im Gegenteil. Sie sehen aber etwas in der Tiefe, wo uns das Mikroskop nicht zeigen kann. Und damit man das in der Tiefe sehen kann, braucht es ein Geschenk. Das Geschenk vom Glauben. Haben Sie schon mal gesehen, wie ein Kind ein Geschenk in Empfang nimmt und aufmacht? Es wird die Schleife nicht säuberlich auftun. Es wird das Papier nicht sorgfältig auseinanderfalten, dass man es vielleicht wieder mal brauchen kann. Es wird das Geschenkpapier aufreißen und den Teddybär rausziehen oder was immer auch da drin verborgen ist. Und es wird sich freuen. Freude über das Einfache, das ihm geschenkt ist, ihm ganz persönlich, die ist etwas ganz Wunderbares. Wer das in seiner Kindheit erlebt, kann das Gefühl vom Beschenktwerden vermutlich immer mal wieder im Leben abprüfen. Die kindliche Freude, wenn er oder sie etwas geschenkt bekommt, wo einem ganz persönlich gilt. Ich denke, Jesus hat das sagen, wo er seine Jünger zurechtgewiesen hat. Die haben die Mütter daran hindern, dass sie ihre Kinder zu ihm bringen und er sie segnen würde. Schon ganz am Anfang waren es mehrheitlich Frauen, die das Gefolge von Jesus ausgemacht haben, die begriffen haben, wer er ist. Sie haben die Kraft gespürt, die von ihm ausgegangen ist. Die Jünger wollten den Zugang zu Jesus steuern, nur für ernsthaft Interessierte, nur für Erwachsene. Frauen und Kinder haben in der damaligen Gesellschaft nicht zu den mündigen Personen gehört. Aber genau das kehrt Jesus um und sagt, nur wer so in dem radikal kindlichen, naiven Vertrauen kommt, wird etwas von Gottes Wort begreifen können. Muss man also naiv sein zum Glauben? Im Wort naiv steckt eigentlich das lateinische Wort nativus. Und das bedeutet von Geburt her, angeboren, natürlich. Das tiefe Ahnen von Gott ist etwas Angeborenes, Natürliches für uns Menschen. Und auch als gebildete, erwachsene Menschen brauchen wir uns nicht zu verleugnen, sondern könnt unser Wissen integrieren in unser Ahnen und Gespüren von dieser grossen Wirklichkeit Gottes in dieser Welt. Die hindernden Jünger sind heute vielleicht andere Stimmen. Stimmen, die die Welt nur aus einer wissenschaftlichen Brille anschauen können und die sie mit der Technik beherrschen wollen. Wohin das uns führt, erleben wir in diesen Tagen, in der Zerstörung von der Schöpfung, wo wir ja ein Teil davon sind. Jesus ist der, der uns die natürliche Ahnung von Gott entschlüsselt hat. Wenn wir das Kind in uns nicht verkümmern lassen, wird er uns ganz gewiss nicht wegstoßen, sondern uns annehmen und segnen. Bei ihm sind wir immer willkommen. Hören wir, wie es ein paar Vers weiter tönt.
Ich lese nochmal aus dem Lukas 18, damals die Verse 31 bis 34. Jesus nahm die 12 beiseite und sagte zu ihnen, hört zu, wir gehen nach Jerusalem. Dort wird alles in Erfüllung gehen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Er wird den Fremden ausgeliefert werden, die Gott nicht kennen. Er wird verspottet und beleidigt und angespuckt werden. Sie werden ihn auspeitschen und töten. Doch am dritten Tage wird er auferstehen. Die 12 verstanden kein Wort. Was Jesus sagte, blieb ihnen verborgen. Sie wussten nicht, wovon er sprach.
Nur wenige Verse nachdem, dass Kinder gesegnet worden sind durch Jesus, stehen die Worte, die wir erst gerade gehört haben. Sie haben für die Jünger wie einen Hammerschlag müssen tönen. Jesus zeichnet seine Zukunft in düsteren Farben. Dabei ist doch alles so wunderbar gelaufen bis jetzt. Die Menschen sind durch ihn geheilt worden. Die Armen haben die frohe Botschaft gehört und haben neue Hoffnung geschöpft. Zweifelnde und Suchende haben in ihm ihren Erlöser und den Gesalbten Gottes erkannt. Also der, der von Gott in die Welt geschickt worden ist, um eine Wende in die Welt zu bringen. Und jetzt soll das alles scheitern? Die Jünger haben in Jesus ihren Lehrer, ihren König gesehen. Sie haben nicht können verstehen, dass er in seinem Weg könnte zugrunde gehen. Bei ihm haben sie sich sicher gefühlt. Und die Reaktion der grossen Volksmenge beim Einzug von Jerusalem hat sie doch nur bestätigt, er ist es. Kann dann die Wahrheit, der neue Weg zu Gott, kann dann die Verkörperung der Liebe Gottes in dieser Welt scheitern? Ja, sie kann. Und Jesus setzt noch eins oben drauf. Ja, sie wird und sie muss scheitern in den Augen der Menschen. Es ist sein Weg. Es ist seine Berufung. Es ist seine Mission. Jesus bereitet seine Jüngerinnen und Jünger auf sein Ende vor, das ihm vorgezeichnet ist. Aber die können es nicht begreifen. Sie verstehen nicht, warum. Der Evangelist Lukas, der die Geschichte erst hintendrein erzählt, er hat verstanden. Zum Auferstandenen wird Jesus durchs Kreuz. Zum Heiler und Erlöser der Menschen wird Jesus durch sein Opfer. Und jetzt verstehen wir auch das Symbol von Lukas ein bisschen besser mit dem Opfertier am Stier. Er stellt das Wirken von Jesus unter das Vorzeichen von einem Opferpriester aus dem Alten Testament. Am Ende der Geschichte wird Gott, wo Jesus ihn immer als Vater angeregt hat, zum Priester, der seinen Sohn opfert. Für uns eine schwierige Vorstellung. Das Opfer gilt aber nicht Gott. Das Opfer gilt uns. Jesus ist nicht Gott geopfert worden, sondern uns Menschen, um uns zu verändern, um uns zu verwandeln. Und so auch Vergebung in die Welt zu tragen für all die, die ihre Hoffnung auf den Jesus setzen. Wer immer auf ihn hofft, wer immer sein Vertrauen auf ihn setzt, wird Gott als Vater ansprechen dürfen, so wie Jesus das gemacht hat. Ohne ihn bleiben wir, was wir sind, Todgeweihte, Verlorene in dieser Welt. Durch ihn werden wir das, was wir sein können. Kind vom Allerhöchsten. Und der Preis ist der, den Jesus selber in seinem Leben gezahlt hat, indem er das Kreuz gedreht hat. Und so sind auch wir aufgerufen, ihm nachzugehen, mit ihm, als Befreite, aber doch als Menschen, die in dieser Welt stehen. In dieser Welt so, wie sie ist. Uns winkt dafür das Versprechen, dass wir schon da Anteil bekommen an der Kraft von seiner Auferstehung und am Ende eine neue Welt betreten werden, wo wir nichts von ihr wissen, als dass wir dort willkommen sein werden. Wie immer das dann wird sein. Jesus ist der, der sich gegeben hat, als grossen Opfer für uns. Jesus ist der grosse Heiler. Und auf ihn zu vertrauen, das ist unser Weg, der uns zum eigenen Heil führt. Amen.